Also, jetzt hier weiter.
Eine Schwester hat mich gefragt, ja, wo steht in der Bibel da, dass Allah der Gott Ismaels sei? So steht es nicht da. Aber wieder die Verwechslung, Gefahr der Verwechslung zwischen den beiden, nämlich einer der manchen Gottesnamen, des Gottes, wie der Gott Israel sich bezeichnen lässt, heißt Eloah. Das sind die gleichen Buchstaben, die kann ich gerade lesen als Allah. Eloah, gleich Allah. Zum Verwechseln gleich. Jetzt nur weiter. Ja, bevor wir da weiterfahren, jetzt kommt ein wunderbarer Augenblick. Vielleicht einige Stunden dauernd. Der wunderbare Gottesmann in doppelter Vordarstellung. Gerechtigkeit aus Glauben ohne Werke. Gerechtigkeit durch Werke, wo der Glaube noch mitwirken darf. Beide Zeugen, Paulus nimmt Abraham als Vorbild für seine Behauptung. Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Glauben gerechtfertigt werden, ohne Werke? Und Jakobus schreibt, ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, als er Isaak, seinen Sohn, opferte? Ein Antrag heiliger Engel, die nicht glauben konnten, ohne etwas zu sehen, dass dieser Mensch Abraham damals, seinem Gott die unmöglich menschlich unmögliche Verheißung, aus deinen Lenden wird ein Same kommen. Also wird dein Same sein. Er glaubt von ganzem Herzen, vor Gott selber ist er gerechtfertigt. Da haben die Engel natürlich zugeschaut. Aber was konnten die Engel nicht? Ins Herz des Abraham gucken, das kann nur der Herr, steht geschrieben. Die sagten ja also, entschuldige, für uns unmöglich fassen zu können, dass ein Mensch dir eine solche Verheißung von Herzen abnehmen kann. Wie wäre es, Antrag heiliger Engel, wenn dieser Sohn der Verheißung, wenn der auf die Probe gestellt würde, dass wir zusehen können, nicht nur was wir sehen und hören, ist für uns überzeugend. Ne? Wenn wir von ihm verlangen dürften, diesen Sohn der Verheißung zu opfern, wenn er dann darauf eingeht, ja, dann sind wir überführt. So. Ich sage es gleich, jetzt habe ich zusammengefasst, was die Schrift bezeugt. Zusammengefasst. Bitte, Gott sagt zu ihnen, meine Herren, einverstanden, aber sei, genügt es euch, wenn ich euch die Genehmigung gebe, diesen mir sehr widrigen Antrag zu genehmigen, bitte. Sagt nicht, das Gesetz selber ein Gräuel vor dem Herrn sei es, wenn die eigenen Kinder geopfert werden. Bitte schön, merken wir uns. Ja. Genügt es euch, wenn ich euch genehmige, bis aufs Messer, genügt euch das, bis Abraham das Messer zückt. Ja, das genügt uns. Ne? Jetzt ist es soweit, Abraham zückt das Messer, Isaak ist gebunden, das Feuer ist da. Was geschieht jetzt? Jetzt ruft der Engel des Herrn. Abraham, Abraham, hier bin ich. Tu dem Knaben gar nichts, denn jetzt weiß ich, der Engel, dass du Abraham Gott fürchtest. Also wer wusste bis jetzt nicht überzeugenderweise, dass Abraham wirklich echt war, der Glaube da, vor so und so vielen Jahren? Wer wusste es nicht? Der Engel ist nur der Sprecher einer ganzen Engelgruppe. Der fähigste Sprecher. Der wird der Engel des Herrn genannt. Ein Engel des Herrn ist nie der Herr Jesus, muss auch noch schnell gesagt werden. Der Herr Jesus ist immer der Herr. Herr Jesus. Kann man nur aussprechen im Heiligen Geist, vor Jesus gilt. Und der Engel des Herrn ist der majestätische, auserwählte, hohe Engelfürst, den der Vater seinem Sohn als ständigen, treuen Adjutanten zur Seite gestellt hat. Wie lesen wir Offenbarung 1? Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab. Was macht Jesus? Und durch seinen Engel, wessen Engel? Des Herrn Jesus. Und durch seinen Engel senden hat er diese Dinge seinem Knechte Johannes weitergegeben. Dann habe ich gefragt, Herr Jesus, warum kannst du nicht mehr mit deinem geliebten Johannes persönlich sprechen? Antwort, weil es hier sich um Dinge handelt, um unbarmherzige Gerichte, alles Anträge heiliger Engel. Ja. Da distanziere ich mich wie mein Vater vor diesen Dingen. Da muss einer dieser Engel muss jetzt ran, um das weiterzugeben. Also eine Mittelsperson. Ne? Verstehen wir? Ja? Offenbarung 22. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge zu verkündigen. Genügt uns das jetzt? Ist noch viel deutlicher. Hat der Herr Jesus einen Engel zu seiner Seite, der würdig war, alle die Dinge, die der Vater ihm geoffenbart hat, würdig war, an Johannes weiterzugeben? Also der Engel des Herrn ist was? Ein erschaffenes, durch die Hände Gottes geschaffenes Wesen. Aber eine gewaltige himmlische Majestät. Also der ist der Engel des Herrn. Abraham, tue dem Knaben gar nichts, noch einmal. Denn jetzt weiß ich, der Engel, dass du Abraham Gott fürchtest, wusste Gott nicht schon vor etwa 25 Jahren, Isaac war etwa 20 Jahre alt oder mehr. Wir meinen immer seinen Knabe, ne? Ja. Und wie fährt der Engel weiter? Jetzt weiß ich, der Engel, dass du Abraham Gott fürchtest, weil du deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, mir, dem Engel, nicht vorenthalten hast. Wer hat also den Antrag gestellt? Er ist nur der Sprecher der Engelgruppe. Und was sagt Jakobus? Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott selbst versucht niemand, auch den Abraham nicht. Aha. Es ist die Sache klar. Versuchungen kommen immer nur zustande durch Genehmigungen Gottes. Wenn er Anträge, er hatte auch mal einen Antrag Satans von der linken Seite gegenüber Hiob genehmigt. Hat auch gesagt, aber bitte, mein Herr, nur so und so, wie, so weit. Ne? Aber doch nur bis aufs Messer, bildlich gesprochen. So. Denn Gott selbst versucht niemand. Und es steht aber geschrieben, Gott versuchte den Abraham. Na, was stimmt jetzt? Da steht im Hebräischen Elohim, Mehrzahl, Götterschaft versuchte Abraham. Ah. Gut, genügt.
Engel. Geister, Götter haben keine Seele.
Kommt noch dazu. Ja, deshalb ist alles unbarmherzig, was sie verfügen. Kennen das Herz Gottes nicht. Jetzt kommt das Wunderbare her. Dieser wunderbare Gottesmann, Abraham, stirbt. Es muss ja begraben werden. War das da im Altertum eine große Sache? Ja. Ja, besonders in dem Fall. Jetzt kommt das Wunderbare, die beiden, ich darf nicht sagen, die beiden Erzfeinde Ismael und Isaac, diese Halbbrüder, kommen hier zusammen. Denn nie hat Isaac den Ismael geplagt, sondern immer nur wer, wen? Wie damals der nach dem Fleisch geborene Ismael, den nach der Verheißung geborenen, verfolgte. Also auch heute, schreibt Paulus, für die Zustände von vor 2000 Jahren, gilt das heute auch noch? Verfolgen die Juden die Araber? Oder umgekehrt? Wer hat beschlossen, Juda muss verrecken, vollständig aus der Welt geschafft werden? Wer? Die Söhne Ismaels, genau. Aha. Ismael hat eine Ägypterin natürlich wieder geheiratet. Kommt noch dazu. Jetzt Begräbnis Abrahams. Da kommen, lesen wir, Ismael und Isaac begruben ihren Vater Abraham. Schon als einfache Tatsache, schön, ne? Freuen wir uns. Aber was bedeutet das? Wann erst ist, sind die Bestimmungen einer Erbschaft gültig, wenn der Erblasser gestorben ist, rechtskräftig. Aha. Abram heißt der Vater der Höhe und Abraham heißt der Vater der Vielen. Für wen ist denn eigentlich Abram und Abraham ein Vorbild? Ja, für den wirklichen Vater der Höhe und den Vater aller. Für Gott selbst. Jetzt kommt eine heikle Frage. Ja, ist denn Gott selbst, der Vater, auch einmal gestorben? Jetzt melden alle einen Nein, Bruder Muhl.
Gott in Christo Jesu.
Wie?
In
Christo Jesu. Dem Fleische nach ist der Vater nicht gestorben. Was heißt das jetzt weiter? Ich brauche nur noch auszusprechen. Hat Jesus Christus irgendwann einmal etwas getan, was er nicht vorher zuerst den Vater hat tun sehen? Der Sohn tut nichts. Er habe den zuvor seinen Vater es tun sehen. Golgatha kennen wir. Da hat Jesus nicht nur etwas getan, sondern vollbracht. Den Grund für eine neue Schöpfung gelegt, welche nach dem Gesetz unmöglich war. Warum wurde der Sohn Gottes Mensch? Erstens, dass es möglich war, die Verfügungen und Satzungen, Gebote des Gesetzes vom Sinai, die alle buchstäblich nach dem Fleisch und der Sichtbarkeit gemeint sind, von Seiten der Engel, dass er sich praktisch unter dieses Gesetz stellen konnte und dieses Gesetz bestimmt, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Aha. Stimmt's? Ja. Blieb ihm nichts anderes übrig, um dieses Gesetzes willen, Fleisch und Blut anzunehmen. Menschengestalt anzunehmen. Aber nicht nur das. Sondern, weil weder Engel noch Menschen noch irgendein Geschöpf fähig war und ist, das zu sehen und zu verstehen, was zwischen dem Vater und dem Sohn längst vor Grundlegung der Welt, der Schöpfung, geschehen ist. Da sah der Sohn, als der Vater ihm den Plan der Schöpfung unterbreitet hatte, sah der Sohn seinen Vater von allen Geschöpfen gehasst und missverstanden, sah er seinen Vater bereit und sterben, schrecklicherweise sterben, damit trotz aller Gesetzesgerechtigkeit eine Rettung, eine herrliche Rettung möglich werde. Hat der Sohn, aus Gott gezeugt, aus Gott geboren, die Fähigkeit gehabt, den Vater in seiner göttlichen Hochgeistlichkeit zu verstehen und zu sehen. Ja. So. Gott war in Christo, stimmt's? Wann? Und versöhnte die Welt, den Kosmos mit sich selbst. Ihnen allen ihre Übertretungen nicht zurechnen. Unser wunderbarer Gott. Gott war in Christo. Bitte. Auch am Kreuz von Golgatha. Achtung, jetzt, Achtung. Aber Jesus hat doch gerufen, Vater, warum, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Ja. Vorher hat er auch gesagt, ich und der Vater sind eins. Wer mich sieht, der sieht den Vater.
Stimmt's? Bitte. Reicht's so langsam? Und jetzt? Was hat Jesus am Kreuz gerufen? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber was hat er nicht gerufen? mein Vater, warum hast du mich verlassen? Warum hat er das nicht gerufen? Kann der Vater verleugnen, du bist mein Sohn? Heute habe ich dich gezeugt. Kann er das verleugnen? Ne? Aber als Gott, bitte, als Gott, gegenüber den vielen Göttern und heiligen Engeln, ne? Da musste er nach deren Gesetz, musste er als Gott ihn verlassen. Ist das ein Unterschied? Den haben wir gleich als zweiten Beweis. Wir Frommen sind belehrt worden, niemand kann zu Gott kommen, außer durch Jesus Christus, den Sohn. Ne? So sind wir belehrt worden. Ihr Heuchler, würde Jesus sagen, ihr Narren. Ich gehöre auch dazu. Wie steht geschrieben? Niemand kommt zum Vater, als nur den Sohn. Zu Gott kann jeder schwärzeste Rabe schreien, wenn er Hunger hat, gehört ihn Gott. Und jeder Sünder kann zu Gott schreien. Na, liebe Geschwister, ich wäre jetzt gerade im Begriff, da mit dem Thema weiterfahrend, dass wir zuerst einmal eine Troas-Versammlung durchführen bis um Mitternacht. Hier kann ich ja nur...
Das hast du schon lange versprochen.
Aha, aha. Vielleicht kommt noch eine Situation, ne? Ja. Wo wir gar nicht anders können. Ja. Aber hier fällt ja keiner vom dritten Stockwerk, sondern nur vom zweiten, nicht um Mitternacht. Nicht? Also ich sage, wie wunderbar, bei Paulus ist erst um Mitternacht einer eingeschlafen. Nicht? Verstanden? Ja. Und den ließ Gott vom dritten Stockwerk herunterfallen als tot. Warum? Da wurde die ganze Gesellschaft wieder lebendig. Und als Paulus den gesund heraufbrachte, da waren alle so fröhlich. Paulus konnte weiterfahren, sich mit ihnen zu unterreden und dauerte die Unterredung aus, bis die Sonne aufging, bis am anderen Morgen. Das ist eine Troasversammlung. Und Achtung, Mitternacht und sie waren im dritten Geschoss. Was heißt das? Im dritten Himmel? War Paulus mal im dritten Himmel? Und da waren viele Lichter. Und da im dritten Himmel auch viele Lichter. Da war einer runtergefallen. Oh weh, oh weh. Gibt's auch? Kommt er wieder auf? Warum? Warum ist der runtergefallen? Und Paulus dehnte das Wort Gottes aus bis um Mitternacht. Stimmt das auch? Wir wissen, ums Jahr 2000 ist Mitternacht. Ich sage nicht Punkt. Und dann fährt er in der dritten Etage, im dritten Himmel, weiter nach Mitternacht. Wo? Ja. Da sind wir dann dort. Gewaltige kleine Sonntagsschulgeschichten, voll unausforschlichen Gottesherrlichkeiten und Weisheiten. Also hier zurück, aber ich mache nicht bis Mitternacht. Jetzt verstehen wir, was heißt das? Sie begraben ihren gemeinsamen Vater Abraham. Das heißt, jetzt sind alle Verheißungen, die Gott dem Abraham gegeben hat, den beiden Söhnen, rechtsgültig geworden. Und was bedeutet das? Dass die zwei, ich bin immer versucht zu sagen, Erzfeinde, nein, dass diese zwei feindlichen, oder die Feindschaft nicht nur von der einen Seite, von Ismael her, genau, ist Jesus dem gegenüber feindlich gesinnt? Oder hat er gesagt, du sollst deinen Feind lieben? Pass mal auf, was Bruder Muhl alles wagt zu sagen davon. Ja. Aber denk daran, Bruder Muhl steht hier an der vordersten Front. Nicht wieder Fleisch und Blut, sondern wieder diese Fürstentümer und Gewalten und wieder diese Götter und wie sie alle heißen. Gegen die ist unser Kampf, bitte.
Das heißt auch nicht, dass wir sie zu hassen brauchen.
Nein, das heißt, dass wir die alle mit der Gottesliebe lieben dürfen. Und wenn dein Feind hungert, was sollst du tun? Dann speise ihn mit Brot. Und wenn ihn dürstet, was hast du zu tun? Dann tränke ihn mit Wasser. Dadurch wirst du was tun? Feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln, das heißt, dann kommt er unter die Gnade der Vergebung und der Rettung. feurige Kohlen. Feurige Kohlen. Jesaja, was ist schon? 6 oder so etwas. So. Gut. Das heißt, dass Gott in Christo und Christus durch Gott nicht nur bereit war, sondern zu sterben für eine verlorene Schöpfung. Bedeutet was? Was dann zuletzt die Schrift bezeugt, dass diese zwei eines Tages in einer Versöhnung sich finden, unter dem Wohlgefallen der Verklärung der Gnade Gottes. Abraham gestorben, finden sich die zwei zusammen, als Erben. So, jetzt. Die Verheißung Israel gegeben, die Mutterschaften Rebekka, Rahel, wir dürfen nicht stehen bleiben, Josef ein wunderbares Vorbild auf Jesus Christus, und zwar was für ein eigenartiges Vorbild für die Söhne Israels hier. Wo wurde denn dieser Josef groß? Etwa im Lande Kanaan unter seinen Brüdern aus Israel? Nein, die haben ihn ja getötet, nicht? In ihren Herzen und verkauft. Wo wurde Josef groß als Vorbild auf Christus? Nicht in Israel, sondern beim Haupte Hams. Ägypten ist das Haupt Hams. Unter dem Pharao, König von Ägypten. Haupt Hams. Da wurde Josef groß. Zum Retter der ganzen Welt wurde Josef nicht in Israel, sondern im Lande Hams. Ihr lieben Freunde Israels, die wir, sage ich, Israel sehr lieben. Meinen wir ja nie mehr, wir könnten nur via Israel zu Gott kommen. Es gibt Brüder von Format, die auf dieser Ebene Wort Gottes verkündigen. Und wenn es nur wäre, dass uns Israel so groß ist, dass ihr Gott fast nichts mehr ist. Ich stehe an der vordersten Front. Hier weiter. Der Messias ist geschenkt genau nach den Verheißungen des Gesetzes. Mose, der von Gott, dem Gott Israels, auserwählte Prophet, der sagen konnte eines Tages, einem Propheten wie mich wird euch euer Gott aus euren Vätern erstehen lassen, Jesus, Mose. Mose, die Ehre, der Vertreter des Volkes Israel bei der Gesetzgebung am Sinai. Mose, Gesetz am Sinai. Mose personifiziert das Gesetz vom Sinai. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Der Messias ist dem Volke Israel nach genau den Verheißungen geschenkt. Sie verwerfen ihn, töten ihn, kreuzigen ihn. Golgatha. Mit Golgatha hört die Uhr Israels auf zu schlagen. Jetzt kommt die rote Zone für Israel bis 1948. Was macht Gott? Er hat durch den einen Menschen Abraham was verheißen? In dir, Abraham, und deinen Samen Israel, aber ist Ismael nicht auch Same Abrahams? Nach dem Fleisch der eine, nach dem Geist der andere? Habe ich dieses Land verheißen? Ist Gott jetzt hier etwa in Verlegenheit, weil die Verheißungssegenslinie hier grundlegend versagt, dass ihre Uhr stillsteht? Die Verheißung ihrem gemeinsamen Vater, habe ich dieses Land gegeben? Nein, er ist nicht in Verlegenheit. Wenn die versagen auf die Weise, was macht Gott? dann ruft er die Nachkommen Abrams über Hagar und Ismael und setzt sie, sind die Nachkommen hier auch Söhne Abrams, Abrams sogar. Also was geschieht? Er ist nicht in Verlegenheit. Jetzt erinnert er sich an die Verheißungen, die er dem Ismael gegeben hat. Denn als Gott dem Abraham gesagt hatte, auch aus dem Schoße der Sarah, jetzt Sarai, wird ein Sohn kommen, aus deinen Lenden gezeugt. Ne? Was sagt Abraham? Oh, dass doch Ismael vor dir leben möchte. Wie antwortet Gott? Auch darin, Abraham, habe ich dich erhört. Aha, ist die Sache in Ordnung? So, warum ist jetzt hier der Name Mohammed und seine Religionsverfügung gelb unterstrichen, wie hier Mose und seine Verfügung und Gesetz vom Sinai gelb unterstrichen sind? Was Mose vom Gott dem Höchsten berufen für Israel war, mit der Gesetzgebung am Sinai. Das war Mohammed vom Gott, von dem der Götter berufenen Beduinenscheik Mohammed auserwählt. Und was Mose empfangen hat an Gesetzgebung von Engel am Sinai, empfing der von Allah erwählte Beduinenscheik Mohammed mit der Inspiration von hier in Form des Koran. Bitte, liebe Geschwister, wieder zum Verwechseln ähnlich. Habt ihr auch schon eine Beurteilung des Koran gehört, wo gesagt wird unter anderem, ja, die Satzungen des Korans sind unbarmherzig. Was sagt das Neue Testament von dem Vorgang? Das Gesetz vom Sinai verurteilt den Menschen ohne Barmherzigkeit. Hat jemand etwas dagegen? Wie der zum Verwechseln ähnlich. Unheimlich. Liebe Geschwister, ich merke so langsam, aber immer sicherer, dass ich den Auftrag heute Abend in der Weise besonders habe, dass wir in dieser letzten Stunde, wo wir wohnen, wo wir leben heute, eine gottgegebene Klärung in dieser heute alle Welt betreffende Zentralfrage Juden und Araber bekommen. Und nicht die eine Seite weiß, wie Himmel hochheben und die andere ist vom Teufel nur. Nicht wahr? So ist es nicht. So ist es nicht. Beide Seiten sind vorerst von Geschöpfen orientiert, von Engeln, entschuldigt und nicht von Gott selbst. Golgatha bedeutet vor Gott das Ende jedes Rechtsanspruches, sowohl von diesem und diesem und aller Welt. Beweis? Nur der größte der Sünder namens Saul von Tarsus hat die Offenbarung bekommen. Golgatha bedeutet für mich, dass das ganze Weltall der gegenwärtigen Schöpfung für mich gekreuzigt ist, nicht mehr existiert, von Gott begraben ist und ich selber bin dem ganzen Weltall gekreuzigt. Was bleibt übrig? Nichts.
Bitte Kassette wenden.
Nix. Das, was mir Gewinn war, alle Vorzüge Israels, habe ich, um Christum, den Herrlichen, zu gewinnen, erstens für Schaden geachtet und zweitens noch für was? Noch für was? Für Kot, für Dreck. Verstehen wir, dass ein solcher Mensch vom Erdboden verschwinden muss, so rasch wie möglich, gesteinigt werden muss oder irgendwie weggeschafft werden muss. Bitte. So stehen die Dinge in Bezug auf hier und hier. Das bedeutet Golgatha. Und jetzt aber das Wunderbare, wo alles aufhört mit allen Rechtsansprüchen in der ganzen Schöpfung. Hat Gott was? Jetzt kommt endlich das Herz Gottes zur Sprache. Die elendesten aller Menschen, die nach dem Gesetz 70 mal 7 mal verflucht sind, und die gesetzlichen und die unbeschnittenen und die beschnittenen, ja, gibt es nur noch eines. Vor Grundlegung der Welt, bevor etwas geschah, deshalb Gott und Christus. Alles erforscht, erkannt. Oh, der Arthur Muhl, gibt es nur Hoffnung auf einen. Den hänge ich gleich mit meinem Sohn ans Kreuz. Stimmt's? Und lasse ihn gerade nach dem Gesetz unbarmherzig mit meinem Sohn am Kreuz sterben und begrabe ihn gleichzeitig mit meinem Sohn. Hat er dann dem Gesetz Recht gegeben in Bezug auf den großen Sünder Arthur Muhl? Hat das Gesetz noch etwas zu melden? Nein. Alle Forderungen sind bezahlt und alle Flüche sind entladen worden, durchgeführt worden auf Golgatha. Jetzt kann Gott das, was dem Gesetz unmöglich ist, jemand von Gott vom Gesetz verflucht und verdammt, dass der je wieder aus dem Fluch und der Verdammnis, dem Tod herauskommen kann. Das Gesetz kennt keine Auferstehung auf den Tod. Ist definitiv unwiderruflich. Hat Gott dem Gesetz voll hundertprozentig Recht gegeben. Hat ihn aber Golgatha gekostet. Was kann jetzt Gott machen? Jetzt kann er aus dem Tode Leben zeugen. Wenn das Weizenkorn erstirbt und die Erde fällt und erstirbt, was ist dann möglich? Jetzt bringt es viel Frucht. Jetzt kann er verdammte Tote in die gleiche Herrlichkeit eines göttlichen, unauflöslichen Lebens verwandeln. So. Auch den Arthur Muhl. Und weil ich in dieser vollen Waffenrüstung Gottes stehen darf, darf ich dann mich an die vorderste Front wagen? Wie heißt denn meine Gerechtigkeit? Brustanisch. Heißt Jesus Christus. Wie heißt denn meine Wahrheit? Gurt der Lenden. Jesus Christus. Ja, verstanden. Wir brauchen nur so weit zu fahren, weiterzufahren. Genügt. Vollständig. Wir wurden ja mit Christus gekreuzigt, sind da gestorben und begraben worden, bitte. Und das Geheimnis des Leibes des Christus läuft 1948, also hier hörte die Uhr Israels auf zu ticken. Im Jahre 70 hat Gott die auf die Seite gestellt, die Juden unter alle Nationen zerstreut. Im Jahre 48 hat er die stillgestandene Uhr Israels wieder hervorgeholt, vor den Augen aller Menschen. Aber sie tickt noch nicht. Deshalb sind wir noch da, der Leib des Christus ist noch da, während Israel als Nation und Staat auch schon da ist. Gott lässt seit 48 schon Ordnungen laufen, die schon zum tausendjährigen Reich gehören. Wunder und Zeichen und Gesichte und Träume und besondere Dinge, während wir noch da sind. Diese Ordnungen gelten aber nicht für uns, aber große Bestandteile der Menschheit, von Gläubigen auch, die sich, sogar die nach Israel ziehen, wir gehören dorthin. Dann die charismatischen Bewegungen, die mit Wunder und Zeichen und so weiter groß und glücklich darstellen. Bitte, die sind nicht vom Satan orientiert oder informiert oder inspiriert, sondern das sind schon Ordnungen, die Gott schon beginnt laufen zu lassen, weil schon ein Staat Israel da ist, wo diese Ordnungen in Ordnung sind. So, bitte, keine dummen Sachen machen. Und jetzt. Endzeit ist herangekommen. Also, Mohammed mit seinem Koran ist auf der Seite das, was in Israel Mose und das Gesetz vom Sinai ist. Ich weiß, was ich sage. Die beiden Namen bei Ismael, Nebaiot und Kedar. großartige Fürsten genannt. So wie wir da, ja, den Salomo und alle die, und David, die großen Fürsten in Israel hatten, hat Gott auch denen prächtige Fürsten. Ja, und was ist denn mit den Ölscheiks heute? Das sind ja alles Araber. Ne? Genau, hat Gott denen, warum hat denen seinen Ismaels gerade das Öl zur Verfügung gestellt? Bitte, einfach seine Treue weiter. Israel ist da. Jetzt entbrennt der Kampf zwischen Staat Israel und den Arabern, die bis jetzt ja sogar den heiligen Tempelberg bebauen durften mit einem heiligen, mit einem Heiligtum, Omar Moschee, auf dem heiligen Berge Israel, nicht wahr? So. Und das ist nun so gewaltig, wunderbar, die Omar Moschee, die muss stehen bleiben, bis, ja, jetzt, Dritter Weltkrieg, geht kurz, USA kommt zur Weltherrschaft, um Israels Willen, ein Weltfriede kommt zustande, wie die Welt noch nie gesehen hat, so. Damit Gott dem Volke Israel, nach dem Dritten Weltkrieg kommt auch der Geist noch über das Volk Israel. Und dann beginnt die Uhr Israels, die Gott hier hervorgeholt hat, wieder zu ticken. Und was jetzt, bis jetzt geschehen ist, ja, so und so viele Juden und Söhne Israels sind ins Land der Verheißung zurückgekehrt. Aber habt ihr schon das Stichwort gehört, das geht über den ganzen Erdkreis, es kommt jetzt dann ein zweiter Exodus. Das heißt, eine zweite große Rückwanderung der Juden nach Israel. So viel ich sehe, jawohl, kommt, aber erst nach dem Dritten Weltkrieg. USA hat die Weltherrschaft, da kommen die Befehle. Die ganze Kriegsindustrie wird sofort umgeschaltet auf Friedensindustrie. Soziale, ideale Verhältnisse, die ganze Umweltverschmutzungsfrage, sage ich mal nicht, wird wunderbar gelöst. Hat niemand etwas mehr zu sagen als die Regierung im äußeren Westen, Washington, so, um Israels Willen. Israel bekommt die Grenzen festgelegt vom Euphrat bis an den Bach Ägyptens. Die Gebiete vom Euphrat bis an den Bach Ägyptens werden sofort umgepflügt und verwandelt in Fruchtgefilde. Wenn das vollzogen ist, lesen wir, dann lässt Gott keinen einzigen Sohn Israels mehr unter den Nationen zurück und ruft sie zusammen und bestimmt dann, wer zu den 144.000 Söhnen Israels gehört und wer nicht, wer da berufen wird. Fette Jahre werden kommen nach dem Dritten Weltkrieg, Zustände, wie sie im tausendjährigen Reich erst tadellos da sein werden, um des gegenwärtigen Staates Israel wieder, der Staat Israel, da kommt der Geist auf sie. Und dann läuft die 70. Jahrwoche, erste 3,5 Jahre für Israel unter Mose und Elia, den beiden Zeugen, wunderbar. Und die zweite ist die große Drangsal. Und was geschieht schon in den fetten Jahren? Jesaja 60. Das lesen wir jetzt noch, einige Verse zum Abschluss für heute. Jesaja 60. Einstehe auf, leuchte, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit Jehovas ist über dir aufgegangen. Das kommt jetzt dann bald. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde, stimmt's heute, und dunkel die Völkerschaften. Aber über dir strahlt Jehova auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und Nationen wandeln zu deinem Lichte hin. So. Dinge, die wir alle ins tausendjährige Reich verlegt haben und übersehen, dass da in 80% der Fälle geschrieben steht, wenn ich euch aus allen Nationen, von den fernsten Gegenden, zurückführe ins Land der Weisung, nach Jerusalem, nach Israel, ja, dann geschieht das und das und das.
Ja. Übergang ins tausendjährige Reich. Eine
Kassette, Übergang ins tausendjährige Reich, Dankeschön. Aber jetzt zu unserem Thema, Vers 5. Aha, nur Vers 4 doch noch. Erhebe ringsum deine Augen und sieh. Sie alle versammeln sich, wer? Nationen, kommen zu dir. Deine Söhne kommen von ferne, also Israel, und deine Töchter werden auf Armen herbeigetragen. Nicht am Anfang vom tausendjährigen Reich. Übergang zum tausendjährigen Reich, nur ein Wort. Ich sehe die Erde an, Tohu Wabohu, und kein Mensch ist da. Wir kommen darauf zurück. Im tausendjährigen Reich scheint die Sonne siebenmal so hell wie jetzt und der Mond so hell wie die Sonne. Wer von uns will da in dieser Verfassung Fleisch und Blut antreten? Ich auch nicht. Die ganze Erde wird sein wie Eden, der Garten Gottes. Verstehen wir doch sofort. Das große globale Erdbeben beim Ausgießen der letzten Sonnenschale pflügt dort die ganze Oberfläche, das ganze Angesicht unseres Erdenrundes um. Da steht kein Berlin und kein Zürich und nichts mehr, auch kein Jerusalem mehr. Aber Excelsior aus dem Himmel. Ja. Ja. Und Arosee, da werden wir begossen wie noch nie. Ja. Also, das genügt Gott noch nicht. Die vergiftete Erde, die mit Gift verschwängerte Luft und das Wasser ist noch nicht gereinigt. Jetzt lässt er die ganze Erdoberfläche noch einem Feuerbrand unterziehen, dass alles eingeäschert wird. Kann Feuer reinigen? Dinge, die sonst nicht wegzufegen sind. Aha. Der große Fluch Gottes, Erdbeben global, das große Erdbeben. Und das, der Feuerbrand Gottes, aber bitte, vor den tausend Jahren nur die Erdoberfläche umgepflügt und verbrannt. Noch nicht die ganze Erde. Aha. Und jetzt verstehen wir. Auf den Armen werden sie getragen. Wenn Gott jetzt durch den dritten Weltkrieg gezeigt hat, alle Gegner Israels, sucht sie, sind nicht mehr zu finden. Steht so geschrieben? Das ist der Zweck des dritten Weltkrieges. Also ein Zweck, unheimlich. Ich stehe wieder an der vordersten Front. Ja. Denn des Meeres Fülle, dahinter die Herrlichkeiten der Nationen, der Reichtum, wird sich zu dir wenden, Israel, der Reichtum der Nationen zu dir kommen. Und jetzt, Achtung, eine Menge Kamele wird dich bedecken, junge Kamele von Midian und Epha. Allesamt werden sie aus Sheba kommen. Sheba unter E, was heißt das? Jemen, das glückliche Arabien, die Ölscheiks. Woher kommen Kamele nach Israel? Von den glücklichen Arabern? Gold und Weihrauch werden sie bringen, also fast wie sie die Weisen aus dem Morgenland den Jesuskind gebracht haben. Und sie werden das Lob Jehovas fröhlich verkündigen, wer? Ja, die reichen Araber. Ja, sowas. Alle Herden Kedars. Was? Kedar. Nebaioth. Werden sich zu dir versammeln. Die Witter Nebaioths werden zu dir zu Dienst stehen. Wohlgefällig werden sie auf meinen Altar kommen. Und das Haus meiner Pracht werde ich prächtig machen. Wer sind diese, die wie eine Wolke geflogen kommen und gleich Tauben zu ihren Schlägen? Aha. Das ist der zweite Exodus, aber erst nach dem dritten Weltkrieg. Ich werde mich vor den Augen aller Nationen an euch, Israel, verherrlichen. Gerade dann, wenn sie euch im Begriff sind, euch total auszurotten. Und wenn sie das erlebt haben, da will jeder der Erste sein, der jetzt Israel liebt und Israel wohltut. Dann kommen sie wie Wolken geflogen, wir verstehen, in ganzen Flugzeuggeschwadern und dann noch wie Tauben. Was heißt denn das? Da haben sie ja den Heiligen Geist schon. 144.000, das Weib mit der Sonne bekleidet und so weiter. Und wie Tauben zu ihren Schlägen. Denn auf mich hoffen die Inseln und die Tarsischiffe voran, um deine Kinder Israel aus der Ferne zu bringen, ihr Silber und ihr Gold mit ihnen, zu dem Namen Jehovas, deines Gottes, und zu dem Heiligen Israels, weil er dich herrlich gemacht hat. und die Söhne der Fremden werden deine Mauern bauen. Aber liebe Geschwister, und das wird in wenigen Jahren geschehen. Noch vor dem Jahr 1990. Es wird dann noch kühn davon. Und jetzt ist der Augenblick gekommen. Kindlein, jetzt machen wir Schluss für heute. Noch ein Vers singen wir. Ja. Aus dem angefangenen Lied 99.
Ach, darf ich mal einen Vers lesen?
Ja, gern. Komm hierher.
Aus der Apostelgeschichte 7 lese ich, was das Land als Erbgut anbetrifft, einen Vers, darüber vielleicht später einmal. Da heißt es in der Apostelgeschichte 7 im 5. Vers: Und er, Gott, gab ihm, dem Abraham, kein Erbe darin, auch nicht einen Fußbreit.
Also praktisch.
Ne? Naja, natürlich. Ja, gut, kein, weiter. Auch einen Fußbreit. Und er verhieß es, ihm zum Besitztum zu geben und seinem Samen nach ihm, als er noch kein Kind hatte. Apostelische 7, Vers 5, das ist die Weisheit, die uns nun durch Stephanus noch dargelegt wird.
Jawohl, durch vollheiligen Geist.
Ja, interessant, auch zu diesem gesamten Thema.
Ja, danke schön.
Weiteres Band leer.